SRF 1.
Uhr, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Gewalt gegen chinesische Arbeiter. Die Proteste in Vietnam sind hasserfüllt und atypisch.
Was völlig ungewöhnlich ist, ist, dass die vietnamesischen Behörden solche Proteste überhaupt zulassen.
Dazu die Hintergründe. Babypause für die Männer. Der Arbeitnehmerverband Travail Suisse fordert 4 Wochen Vaterschaftsurlaub. Dann Trauer, Wut und Enttäuschung in der Türkei. Nur Premier Erdogan zeigt kaum Anteilnahme. Und im Tagesgespräch um 1, wie weiter in der Raumplanung oder der Knatsch um die Siedlungsgestaltung der Zukunft. Im Studio sind Brigitte Kramer und Nina Gigax mit den Nachrichten.
Die Statistikbehörden in Deutschland, Frankreich und Italien haben die Wirtschaftszahlen für das erste Quartal 2014 bekannt gegeben. In Deutschland ist das Bruttoinlandprodukt um 0,8% gewachsen im Vergleich zum Vorquartal. In Frankreich ist der Wert unverändert geblieben. Und in Italien ist das Bruttoinlandprodukt um 0,1% gesunken. Der deutsche Aktienindex DAX hat auf das deutsche Plus reagiert. Er erreichte am Morgen ein Rekordhoch. Im Übernahmepoker um den Industriekonzern Alstom sichert sich die Regierung Frankreichs ein weitreichendes Mitspracherecht. Dank eines neuen Dekrets kann die Regierung die Übernahme von französischen durch ausländische Unternehmen blockieren. An Alstom sind Siemens und General Electric interessiert. Vom US-Konzern liegt ein Übernahmeangebot in der Höhe von rund 17 Milliarden Dollar vor. Das Geschäft bedarf nun der Zustimmung des französischen Wirtschafts- und Industrieministers. Väter in der Schweiz sollen nach der Geburt ihres Kindes einen bezahlten Vaterschaftsurlaub von 4 Wochen beziehen dürfen. Das fordert der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Die heutige Situation sei unhaltbar, schreibt Travail Suisse. Viele Arbeitgeber würden den Vätern heute nur 1 oder 2 Tage Ferien gewähren. Nach Ansicht von Travail Suisse braucht es aber einen 4-wöchigen Vaterschaftsurlaub, wobei die freien Arbeitstage entweder am Stück oder in Teilen bezogen werden könnten. Finanzieren will Travail Suisse diesen Vaterschaftsurlaub analog zum Mutterschaftsurlaub über die Erwerbsersatzordnung. Der Bundesrat ist grundsätzlich bereit, den Schutz für Wölfe in der Schweiz zu lockern. Die Bestimmungen seien so anzupassen, dass ein nachhaltiges Zusammenleben zwischen Mensch, Nutztieren und Wolf möglich werde, schreibt er in einer Antwort auf eine Motion des Bündner CVP-Ständerates Engler. Engler hatte seinen Vorstoß damit begründet, dass sich mittlerweile in der Schweiz Wolfsrudel bildeten. Nach dem Grubenunglück in der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf 282 gestiegen. In den letzten Stunden wurden keine Überlebenden mehr geborgen. Über 100 Männer werden noch vermisst. Die größte Gewerkschaft der Türkei hat zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Schuld am Tod der Arbeiter seien diejenigen, welche die Privatisierung vorantrieben und Kosten für die Sicherheit in der Mine senkten. Große Entrüstung löste ein Berater von Ministerpräsident Erdogan aus. Er soll am Ort der Katastrophe auf einen Demonstranten eingetreten haben, der am Boden lag und von Sicherheitskräften festgehalten wurde. Bei antichinesischen Protesten im Süden Vietnams sind laut Agenturberichten mehrere Menschen ums Leben gekommen. Dutzende chinesische Arbeiter wurden nach Polizeiangaben verletzt und rund 10 werden vermisst. Ein Provinzpolitiker bestritt allerdings die Richtigkeit dieser Angaben. Tausende von Menschen stürmten laut mehreren Quellen chinesische Fabriken und Firmen, warfen Scheiben ein und setzten Gebäude in Brand. Auslöser der jüngsten Proteste in Vietnam ist der Aufbau einer chinesischen Ölplattform vor der vietnamesischen Küste. China macht der vietnamesischen Regierung Vorwürfe, weil sie die antichinesischen Unruhen zulasse. In Afghanistan kommt es in einem Monat zu einem 2. Wahlgang für das Präsidentenamt. Keiner der Kandidaten erreichte das absolute Mehr. Antreten werden der ehemalige Außenminister Abdullah Abdullah und der ehemalige Weltbankökonom Ashraf Ghani. Nach Angaben der Wahlkommission erhielt Abdullah in der ersten Runde 45% der Stimmen. Ghani kam auf knapp 32%. Amtsinhaber Hamid Karzai durfte nach 2 Amtsperioden nicht mehr antreten. Weltweit leben die Menschen immer länger. Laut der neuesten Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO kann ein 2012 geborenes Kind mit einem 6 Jahre längeren Leben rechnen als eine Person, die 1990 zur Welt kam. Die WHO begründet dies unter anderem mit Fortschritten im weltweiten Kampf gegen die Kindersterblichkeit. Nach wie vor werden Frauen laut WHO älter als Männer. Bei den Frauen stehe Japan mit einer durchschnittlichen prognostizierten Lebenszeit von 87 Jahren an der Spitze, gefolgt von Spanien und der Schweiz. Bei den Männern sei es Island mit 81 Jahren, gefolgt von der Schweiz und Österreich, so die WHO. Das Wetter. Heute und morgen wechseln sich dicke Wolken und sonnige Phasen ab. Entlang der Voralpen regnet es zeitweise. Im Westen scheint häufig, im Süden meist die Sonne. Die Temperatur um 15 Grad im Norden und bei 22 Grad im Süden. Im Westen geht zügige Brise, im Süden bläst der Nordföhn.
So geht es im Rendezvous weiter. Kaum ist das Kind auf der Welt, muss der Papi wieder zur Arbeit. Das geht doch nicht, findet eine junge Mutter.
Also das finde ich recht, wie soll ich dem sagen, recht schlimme Zustände eigentlich für ein Land, das so gut geht, dass man nicht den Mann kann, ermöglichen, ein paar Tage daheim zu bleiben nach der Geburt von ihrem Kind.
Das geht nicht, findet auch Travail Suisse. Das Grubenunglück in der Türkei bewegt die Menschen im Land. Bewegt es auch etwas in der Politik? Fragezeichen. Im Übernahmekampf um den Industriekonzern Alstom sichert sich Frankreichs Regierung Mitsprache zu. Und haben die Kassierinnen bald ausgedient? In den Supermärkten ist Self-Scanning angesagt.
Einerseits finde ich das noch gut, weil es geht schneller, wenn man es zack, zack, zack selber kann. Andererseits weiss ich nicht, was das für die Leute bedeutet, die hier angestellt sind. Ob sie dann so weggespart werden.
Gemischte Gefühle an der Mikrokasse. Erster Schauplatz ist aber Vietnam. Für Chinesen wird es in Vietnam immer gefährlicher. Tausende Vietnamesen setzen chinesische Firmen in Brand, stürmen oder plündern sie. Beim Sturm auf die größte Stahlfabrik des Landes soll es in der Nacht Tote und Verletzte gegeben haben. Hunderte Chinesen sind nach Angaben der Polizei bereits ins Nachbarland Kambodscha geflohen. Ausgelöst wurden die Proteste, weil China in einem auch von Vietnam beanspruchten Meeresgebiet eine Ölplattform baut. Ich habe Peter Achten in Peking gefragt, warum reagieren die Vietnamesen derart gewalttätig?
Nun, man muss unterscheiden. Die Aktualität, also die territorialen Ansprüche von beiden Seiten, von chinesischer wie von vietnamesischer Seite, die sind in den letzten paar Jahren aggressiv von beiden Seiten vertreten worden. Aber es gibt natürlich auch einen langfristigen Konflikt zwischen Vietnam und China, der über 2000 Jahre alt ist. Also noch heute beklagen sich Vietnamesinnen und Vietnamesen über die schlimme, schlimme chinesische Okkupation, und das hat vor über 1000 Jahren stattgefunden. Also dieses Gefühl ist bis auf den heutigen Tag lebendig.
Und dieser Hass entlädt sich nun gegenüber chinesischen Staatsbürgern.
Und dieser Hass natürlich kombiniert eben mit diesen aktuellen territorialen Forderungen im südchinesischen Meer, wie die Chinesen sagen, oder im vietnamesischen Meer, wie die Vietnamesen sagen. Dieser Hass überträgt sich natürlich jetzt in dieser Form. Und was völlig ungewöhnlich ist, ist, dass die vietnamesischen Behörden solche Proteste überhaupt zulassen, weil sonst haben die ein wirklich sehr, sehr streng kontrolliertes Management über Proteste. Das ist eigentlich unmöglich in Vietnam. Aber jetzt eben sind diese Proteste auch im Sinne der vietnamesischen Regierung.
Also das heißt, es könnte sogar sein, dass die Regierung die Proteste gar unterstützt.
So weit würde ich nicht gehen, aber wenn man zum Beispiel die vietnamesischen Medien anguckt und hauptsächlich auch die sozialen Netzwerke, da wird Öl ins Feuer gegossen. Übrigens auch auf der anderen Seite in China, in den Medien und den sozialen Netzwerken, das ist eine Welle von Hass.
Auch das offizielle China reagiert ja harsch. Da stellt sich die Frage, was steht denn für Vietnam auf dem Spiel? China ist immerhin der größte Handelspartner.
Ja, für Vietnam steht relativ viel auf dem Spiel, aber es steht eben auch die Souveränität auf dem Spiel. Und für Vietnam gilt eigentlich das Gleiche wie für China. Keine Kompromisse. Der chinesische Verteidigungsminister Zhang Wenchuan hat eben noch gesagt, bei unserem Territorium und bei unserer Souveränität werden wir niemals, niemals Kompromisse machen. Und genau gleich tönt es eben auch auf vietnamesischer Seite.
Zu was könnte sich denn dieser Streit jetzt ausweiten? Wie groß ist die Gefahr einer militärischen Eskalation?
Nun, die Marinen beider Länder, die sind dort bei den Paradel-Inseln, dort ist eben diese Ölplattform, die chinesische, gebaut worden, die sind dort vor Ort. Sie bekämpfen sich im Augenblick mit Wasserwerfern, aber natürlich im Augenblick ist der Konflikt derart eskaliert, dass man das Schlimmste befürchten muss. Aber ich denke, beide Seiten sind sich bewusst, dass wenn das so weit kommen würde, würde die gesamte Sicherheitssituation in der Region verschlimmert. Und ich glaube, keine Seite will dieses Risiko jetzt wirklich eingehen. Die weiteren Schritte natürlich ist das, was die Chinesen immer sagen, wir müssen verhandeln. Aber die Chinesen wollen eben nicht multilateral verhandeln, sondern von Land zu Land. Und ich denke, am Schluss wird es genau auf das herauskommen. Und so ist es auch schon herausgekommen bei verschiedenen Konflikten zwischen China und Vietnam in den letzten 30 Jahren.
Informationen von Peter Achten. Er war langjähriger Asienkorrespondent von Radio SRF. Für die Geburt seines Kindes hat ein Mann heute gleich viel freie Zeit zugute wie fürs Zügeln, nämlich einen Tag, sagt das Gesetz. Das kann doch nicht sein, sagt man sich beim Arbeitnehmerverband Travail Suisse. Dieser fordert deshalb 4 Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub und präsentiert einen Plan, wie das Ganze finanziert werden soll. Inlandredaktorin Nicoletta Cimino.
Das neugeborene Kind schläft selig im Spitalbettchen. Die Eltern sitzen in der Regel glücklich daneben. Aber was kommt danach? Wer kümmert sich um das Kind, wenn die junge Familie wieder daheim ist? Die Frage an frischgebackene Väter in der Geburtenabteilung des Berner Salim-Spitals.
Ja, ich hatte das Glück, ich hatte gute Chefs und sie haben es mir ermöglicht, frei zu nehmen ab Geburt. Und habe jetzt ab Geburt 2 Wochen Ferien.
Ich habe Wochenferien genommen. Für die Zeit, die sie nachher eigentlich heimkommt.
Ferien, um die Mutter zu unterstützen, so machen es die meisten Väter. Der Arbeitnehmerverband Travail Suisse findet das nicht mehr zeitgemäß. Genauso wie Mütter sollen auch Väter eine freie Zeit nach der Geburt zugute haben. Die Forderung von Travail Suisse, 4 Wochen Vaterschaftsurlaub, in denen 80% des Lohnes bezahlt werden. Matthias Kurt von Travail Suisse sagt, die Zeit für so eine Lösung sei jetzt reif.
Wir spüren immer mehr, dass die Väter Verantwortung übernehmen wollen. Sie wollen vom ersten Moment an dabei sein nach der Geburt. Wir haben eigentlich ein pfannenfertiges Modell. Wir müssen nur einen kleinen Schritt machen. Aber für die Väter wäre es eben ein sehr großer Schritt.
Dieses pfannenfertige Modell, das Travail Suisse heute vorstellt, kennt die Schweiz schon. Die Mutterschaftsversicherung wird seit 2005 ebenfalls aus der Erwerbsersatzordnung EO finanziert. Auch die geleisteten Militärdiensttage von dienstpflichtigen Männern und Frauen werden so abgegolten. Und jetzt möchte Travail Suisse also auch den Vaterschaftsurlaub so finanzieren. Der EO gehe es finanziell sehr gut. Sie schreibe heute sogar Gewinne, sagt Matthias Kurt. Gratis sei eine Vaterschaftsversicherung deswegen nicht, aber der Lohnabzug müsste um höchstens 0,1% erhöht werden, was doch sehr bescheiden sei. Die Wirtschaft ist skeptisch. Roland Müller, der Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes.
Wir haben zwar Verständnis natürlich für den Aspekt, dass auch die Väter ihre Kinder sehen wollen und die Kinder betreuen können müssen. Aber wenn wir das kumulieren, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub, dann ist das einfach nicht mehr umsetzbar.
Das sei nicht mal nur ein finanzielles Problem, sondern vor allem ein organisatorisches. Dann, wenn in einem kleineren Betrieb mehrere Männer gleichzeitig wegen Vaterschaft fehlen würden. Die Schweiz könne sich darum keine nationale Vaterschaftsversicherung leisten. Die Diskussionen rund um einen gesetzlich verankerten Vaterschaftsurlaub sind nicht neu. Der Bundesrat präsentierte im letzten Herbst 8 Lösungsvorschläge, konnte sich aber nicht dazu durchringen, einen der Ansätze politisch voranzutreiben. Nicht zuletzt deswegen will Travail Suisse jetzt zügig Politikerinnen und Politiker für ihren Vorschlag gewinnen. Der Bund selber ist als Arbeitgeber übrigens bereits großzügig. In der eidgenössischen Verwaltung dürfen Väter nach der Geburt 10 Tage daheim bleiben bezahlt. Bundesangestellte haben zudem Anrecht auf eine Pensenreduktion um 20%, so dass sie auch weit über die Geburt eines Kindes hinaus Zeit für die Familie haben. Das wollen auch die jungen Väter, deren neugeborenen Buben zurzeit noch im Saal im Spital sind. Einer reduziert von 100 auf 80%, der zweite auf 60%. Er musste für diese Lösung aber eine neue Stelle suchen. Sein alter Arbeitgeber wollte keinen Schreiner mit einem 60%-Pensum.
Die Bergungsarbeiten in der türkischen Kohlegrube werden fortgesetzt. Doch dass noch überlebende Kumpel gefunden werden, das glauben Retter und Angehörige unterdessen kaum mehr. Über 280 tote Männer wurden bereits geborgen, 120 werden noch vermisst. Die Trauer im Land ist groß. Nur Ministerpräsident Erdogan tut sich schwer mit Mitgefühl. Frage nun an Irin Meyer von der Auslandredaktion. Erdogan hätte viel Goodwill holen können mit echter Anteilnahme. Er tut das Gegenteil und stößt die Menschen vor den Kopf. Warum? Ist es menschliche Kälte oder Ungeschick?
Das ist von außen nicht zu beurteilen, aber es ist sicher nicht neu. Erdogan hat in ähnlichen Situationen auch schon zynisch reagiert. Auf den ersten Blick ist es sehr schwer verständlich. Aber wenn man Erdogan beobachtet, wird es klar. Denn immer wenn Kritik aufkommt an ihm oder an seiner Regierung, dann schaltet er automatisch auf den Modus Freund-Feind. Er sieht überall Gegner, selbst wenn es jetzt die Angehörigen der Opfer sind. Anstatt mitfühlend wird er dann zynisch. Er kann die Kritik nicht annehmen und in diesem Fall ist sie sehr schwerwiegend. Der Regierung wird nämlich vorgeworfen, sie habe nicht genug getan für die Sicherheit der Bergleute. Und Erdogan weiß, dass dieser Fall nun von der Opposition ausgenutzt wird.
Könnte Erdogans Verhalten auch Ausdruck davon sein, dass er einfach stark unter Druck ist?
Er ist unter Druck, aber eigentlich müsste er sich gar nicht sorgen, wenn man seine Wahlresultate anschaut, zum Beispiel die letzten Lokalwahlen im März, da hat er sehr gut abgeschnitten. Aber er spürt natürlich, er hat viele Anhänger, aber er hat auch ganz viele Gegner und er spürt eine tiefe Ablehnung von der Hälfte der Bürger, kann man sagen. Und der Riss ist sehr tief in der türkischen Gesellschaft und das macht ihn immer autoritärer und wohl auch unsicherer.
Das Unglück geschah ja in einem Gebiet, wo Erdogan viele Anhänger hat. Nun sind die Leute auch dort enttäuscht und wütend. Schadet ihm das im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im Sommer?
Vielleicht, aber man kann das nicht automatisch annehmen. Soma ist zwar AKP-Land, das heißt, dort sind viele Anhänger von Erdogan und seiner Partei und die sind nun schockiert. Aber man muss auch die Beziehung zwischen Erdogan und seinen Wählern und Anhängern sich mal ansehen. Das ist eine schier unverbrüchliche. Denn Erdogan hat diesen konservativen Muslimen zu Wohlstand verhalten. Er hat ihnen auch gewissermaßen eine Identität als konservative konservative Muslime gegeben. Und sie fürchten, wenn Erdogan stürzt, dann fallen sie mit ihm. Und darum ist diese Beziehung sehr, sehr eng.
Nach dem Grubenunglück ist es in der Türkei wieder zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Die Gewerkschaften haben zum Streik aufgerufen. Die Frage ist, wie nachhaltig ist der jüngste Widerstand?
Also das, was wir auf der Straße in der Türkei sehen als Proteste oder heute als Streik, das ist eigentlich nur die äußere Form des Widerstandes. Die flackert auf und dann ist es wieder ruhig oder sie wird niedergeschlagen. Aber der Widerstand unter der Oberfläche geht eigentlich weiter seit den Gezi-Protesten. Die Opposition ist sehr aktiv auf vielen verschiedenen Feldern. Aber sie sagt, die Aktivisten sagen heute, wir lassen uns nicht jede Woche niederknüppeln auf den Straßen. Das führt zu nichts. Sie brauchen einen sehr langen Atem, wenn sie den Wandel erreichen wollen, weil sie wissen, Erdogan hat viele Anhänger. Aber ich glaube, sie haben diesen Atem.
Und auch jetzt geht ja die Regierung Erdogan wieder mit harter Hand gegen die Proteste vor.
Genau, das ist das Muster und man sieht es auch gestern, es waren 3.000 bis 4.000 Leute, also es sind nicht riesige Proteste mehr.
Besten Dank für diese Einschätzungen, das war Auslandredaktorin Irene Meyer. Sie hören Rendezvous, es ist 11:11. Der Staat wird da ein Wort mitreden, sagte der französische Wirtschaftsminister kämpferisch. Es ging um den Übernahmepoker rund um den französischen Industriekonzern Alstom durch den amerikanischen Energiegiganten General Electric. Jetzt macht er ernst. Ein Dekret soll der Regierung das Recht geben, die Übernahme von wichtigen Betrieben zu blockieren. Aus Paris, Rudi Mäder.
Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg hat schon oft laut gebellt. Jetzt fletscht er die Zähne. Künftig brauchen ausländische Unternehmen eine Bewilligung der Regierung, wenn sie in strategisch wichtigen Bereichen investieren wollen. Dazu gehören unter anderem die Elektrizitätsversorgung und der Transportsektor. Das sei eine wirtschaftspatriotische Entscheidung, meint er. Immer wieder hat der französische Staat in der Vergangenheit in Not geratene Betriebe mit Krediten gerettet. Doch nach geltendem Recht hatte der Wirtschaftsminister bisher wenig in der Hand, um die Übernahme des Kraftwerkgeschäfts von Alstom durch die Amerikaner zu verhindern. Durch die neue Bewilligungspflicht erhält er ein griffiges Instrument. Montebourg erwartet dabei nicht unbedingt, dass er vom neuen Recht Gebrauch machen muss. Allein schon, dass er es hat, dürfte seinen Einfluss bei den Verhandlungen erhöhen. Er möchte Garantien für die Arbeitsplätze und er möchte beim Übernahmepoker den deutschen Siemens-Konzern stärken, denn eine Übernahme durch Siemens wäre ihm viel lieber. Zumindest will er die beiden Interessenten gegeneinander ausspielen, um den Preis hochzutreiben. Was für Montebourg Wirtschaftspatriotismus ist, ist für andere Protektionismus. Vor allem aber ist es Politik. Denn Montebourg konnte trotz vieler markiger Worte noch nie eine Fabrikschließung oder einen Stellenabbau verhindern. Immer wieder stand er am Schluss im Regen. Bei General Electric gibt man sich gelassen. Das Dekret sei zwar ein Schritt in die falsche Richtung, heißt es bei der Firma, aber gleichzeitig äußern die Amerikaner auch ein gewisses Verständnis. Man führe die konstruktiven Gespräche mit der französischen Regierung fort. In der Tat ist für die Amerikaner das Geschäft noch nicht verloren. Gestern begrüßte Umwelt- und Energieministerin Ségolène Royal in Abweichung von der offiziellen Regierungslinie das Angebot von GE als sehr gute Möglichkeit für Alstom. Der französische Energie- und Transportkonzern hat sich bis Ende Monat Zeit gegeben, um zwischen den Angeboten von General Electric und Siemens eine Wahl zu treffen.
Wer im Supermarkt einkauft, kennt die Situation. Bei welcher Schlange soll man anstehen, um möglichst schnell an der Kasse zu sein? Einige Großverteiler bieten den Kunden neuerdings eine Alternative an, das Self-Checkout. Kassen also, an denen man selber seine Produkte einliest und dann mit der Karte bezahlt. Schneller und effizienter soll das sein. Doch wie kommt das System bei den Kunden an und gibt es schon bald keine bedienten Kassen mehr? Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Beim Self-Checkout in der Migros in der Berner Altstadt. Die kleine Sophia hält den Scanner in der Hand. Mama hilft beim Einscannen der Einkäufe.
Schau, da, Sophia, da wo die schwarzen Striche sind.
Ja?
Ja, da wo die schwarzen Striche sind mit den Zahlen.
Sie muss aber Finger weg.
Ja, Finger weg, stimmt.
Seit Tochter Sophia das Self-Scanning entdeckt hat, zahle sie nur noch hier, sagt die Mama. So macht auch der Kleinen das Einkaufen Spaß. Die Waren selber zu erfassen, finden die Kunden praktisch.
Ja, viel gäbe. Man kann selber, man muss nicht anstehen, man hat Zeit zum Einpacken, ist kein Stress.
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits finde ich das noch gut, weil es geht schneller, wenn man es zack, zack, zack selber kann. Andererseits weiss ich nicht, was das für die Leute bedeutet, die hier angestellt sind. Ob sie dann so weggespart werden.
Doch weggespart werde niemand, sagt die Migros. Mediensprecher Urs-Peter Neff.
Nein, weil da, wo sie bisher zwei Kassen hatten, zwei bediente Kassen, die ja nicht immer bedient waren, auf dieser Fläche können wir jetzt 6 Self-Scanning-Kassen aufstellen. Das heißt, es gibt nicht weniger Personal, es gibt mehr Kassen in den Läden.
Statt an der Kasse einzukassieren, werden die Angestellten nun anders eingesetzt. Neu erklären sie zum Beispiel den Kunden, wie sie denn die Einkäufe selber einscannen können. Mit dem Self-Checkout solle das Einkaufen erleichtert werden, heißt es auch bei Coop. Mediensprecher Urs Meier.
Gerade Leute, die es brisant haben, können ihre Einkäufe sehr schnell erledigen und eben auch den Zahlvorgang viel schneller abwickeln und damit auch bequemer einkaufen.
Zurzeit gibt es das Self-Checkout erst in 11 Filialen. Doch es sollen noch dieses Jahr rund 60 werden. Und auch die Migro baut das Angebot aus. Zurzeit hat erst rund jede 6. Migro-Filiale das Self-Scanning. Mediensprecher Neff.
Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir damit rechnen, dass rund ein Drittel aller Filialen ausgerüstet werden kann. Der Erfolg zeigt uns aber, dass es vielleicht sogar mehr sein könnten.
Auch in Zukunft wird es aber bediente Kassen geben, für all diejenigen, die den persönlichen Kontakt mit dem Personal schätzen oder lieber bar bezahlen. Doch bei der Gewerkschaft Unia ist man skeptisch wegen der neuen Entwicklung. Nathalie Imboden.
Wir befürchten, dass diese Technologisierung dazu führen kann, dass Stellen abgebaut werden. Das ist vielleicht ein schleichender Prozess. Es werden Stellen dann nicht ersetzt von Leuten, die weggehen. Von dem her haben wir diese Befürchtung und werden das auch kritisch beobachten.
Bislang haben die Gewerkschaften aber noch keine Hinweise darauf. Das bestätigt Carlo Mathieu von der Gewerkschaft Sina, dem Sozialpartner von Coop.
Nein, wir sind nicht schwer beunruhigt. Es gibt Personal, so Mitarbeitende, die machen sich schon Sorgen, die sagen, was ist mit meinem Job in der Zukunft, wird er verschwinden. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Mitarbeitende, die sagen, das ist für mich eine wichtige Chance, um vielleicht eben auch andere Tätigkeiten im Detailhandel mehr zu übernehmen.
Wichtig sei, sagt der Gewerkschafter, dass das Personal gut auf die neuen Aufgaben vorbereitet werde, also zum Beispiel gelehrt werde, wie man die Kunden beim Einkauf richtig unterstütze. Die Grossverteiler streichen beim Self-Checkout den Kundennutzen hervor. Ob und wie viel Geld sie damit sparen, bleibt ihr Geheimnis. Zurück in der Migros beim Self-Checkout.
Also ich möchte da nicht die Arbeit von einem ersetzen,
meint Sophies Mama.
Das war ein Bericht von Denise Schmutz aus der SRF Wirtschaftsredaktion. In diesen Tagen stechen die Fangflotten wieder in See. Sie machen Jagd auf die größten Säugetiere der Welt, die Wale. Und auch diese Saison werden zahlreiche Umweltorganisationen wieder dagegen kämpfen. Jedes Jahr dasselbe Spiel. Wie also könnte man bei diesem emotionalen Thema sowohl Fangbefürworter als auch Fanggegner zufriedenstellen? Eine Gruppe von amerikanischen Wissenschaftlern kramt dazu eine Idee aus den 80er Jahren hervor. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss.
Die Idee klingt bestechend einfach. Wer einen Wal jagen und erlegen will, muss eine Bewilligung dafür kaufen. Seit Jahren schon erscheinen immer wieder Artikel und Studien zu diesem Vorschlag, auch in renommierten Fachzeitschriften wie Nature und Science. Eine zentrale Stelle würde eine festgelegte Anzahl von Bewilligungen zum Kauf anbieten. Jeder, der möchte, könnte diese kaufen, Privatpersonen, Walfänger, aber auch Umweltorganisationen. Berechnungen eines solchen Bewilligungshandels zeigen, dass Umweltorganisationen Millionen von Dollar an Kampagnengeldern sparen könnten, wenn sie die Bewilligungen einfach selber aufkauften, statt sie den Walfängern zu überlassen. Gar nicht begeistert von diesem Vorschlag ist man bei Ocean Care, einer Schweizer Umweltorganisation, die sich dem Schutz der Meere verschrieben hat. Deren Präsidentin Sigrid Lüber:
Wenn man dieser Idee zustimmen will, dann muss man zuerst einmal zustimmen, dass Wale getötet werden.
Als einzige Schweizer Organisation nimmt Ocean Care jeweils an den Sitzungen der Walfangkommission, der IWC, teil. Sigrid Lüber glaubt auch nicht an einen möglichen Spareffekt, wie er von den Forschern berechnet wurde. Vor allem auch, weil kaum noch Geld gespendet werde für das Thema Walfang.
Ich denke auch, dass der Druck auf die Wale steigen würde. Es würde heißen, legal eine Quote verkaufen und illegal weiterjagen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass das passieren würde.
Ebenfalls auf Ablehnung, wenn auch mit anderen Argumenten, stößt die Idee der handelbaren Fangquoten bei Bruno Mainini. Er vertritt jeweils die offizielle Schweiz an den Treffen der Internationalen Walfangkommission.
Wir haben
zwei Ländern, Norwegen und Island, die kommerziell Wale jagen. Die haben keine Interessen, irgendwo auf der Welt irgendwelche Quoten zu ersteigen. Also die werden an ihrem Walfang festhalten. Und dann haben wir noch Japan, welches den wissenschaftlichen Walfang stark reduzieren wird.
Seit dem Beschluss des Internationalen Gerichtshofes Ende März darf Japan keine Wale mehr in der Antarktis jagen. Ist das Problem damit also erledigt oder zumindest entschärft? Ja und nein. Denn die einen, wie Bruno Mainini, sehen gar kein Problem in der Jagd auf die großen Wale, wenn sie so wie jetzt beschränkt stattfindet. Und für Sigrid Lüber von Oceancare ist jeder kommerziell erlegte Wal einer zu viel, da eine tiergerechte Tötung bei der Waljagd gar nicht möglich sei. Auch wenn also Japan in der Antarktis keine Wale mehr jagt und auch wenn die amerikanischen Forscher ihren Vorschlag von Fangbewilligungen noch verbessern würden, die Positionen sind klar bezogen. Der Kampf der Umweltorganisationen gegen den kommerziellen und wissenschaftlichen Walfang wird deshalb auch dieses Jahr in die nächste Runde gehen.
Daniel Theiss. Ja, und wir bewegen uns vom Wasser wieder aufs Land. Wie und vor allem wo soll künftig in der Schweiz noch gebaut werden? Ein Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt, auch heute an einer Tagung bei Zürich und gleich im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4. Jetzt aber noch das Wichtigste in der Übersicht, Nina Gigax.
Im Süden Vietnams haben tausende Menschen Fabriken und Firmen gestürmt aus Protest gegen China. Sie warfen Scheiben ein und setzten Gebäude in Brand. Laut dem Bericht eines Arztes starben dabei mindestens 20 Menschen. Väter in der Schweiz sollen nach der Geburt ihres Kindes einen bezahlten Vaterschaftsurlaub von 4 Wochen beziehen dürfen. Das fordert der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse. Die heutige Situation sei unhaltbar. Viele Arbeitgeber würden den Vätern heute nur 1 oder 2 Tage Ferien gewähren. Der Bundesrat ist grundsätzlich bereit, den Schutz für Wölfe in der Schweiz zu lockern. Die Bestimmungen seien so anzupassen, dass ein nachhaltiges Zusammenleben zwischen Mensch, Nutztieren und Wolf möglich werde.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.